Ich war absolut pleite. Was soll ich mehr sagen? Ich war gerade aus dem Haus meiner Mutter rausgeworfen worden, wobei ich 25 war und keinen Job hatte. Ich war verzweifelt auf der Suche nach Geld. Ich wollte nicht der Typ sein, der für den Rest seines Lebens schlecht bezahlte Jobs macht. Ich wollte nicht gerade genug verdienen, um mich gerade so über Wasser zu halten. Was sollte ich tun? Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich einfach dort anfangen und mich hocharbeiten sollen. Wie, weißt du, ein normaler, verdammter Mensch. Nun, ich entschied, dass ich etwas Freiberufliches machen würde. Es bezahlte ziemlich gut und ich konnte meine eigenen Jobs aussuchen. Ich fühlte mich ziemlich zuversichtlich, dass ich genug verdienen würde, um endlich eine echte Ausbildung zu bekommen, die über ein Highschool-Diplom hinausgeht. Wo wäre es besser, nach Arbeit zu suchen, als auf Craigslist? Oder? Nein, falsch. Aber ich tat es trotzdem. Eines Nachts, während ich durch die Jobangebote auf Craigslist scrollte, stieß ich auf eine Anzeige, in der Hilfe für einen Bauernhof gesucht wurde. Es wurden Unterkunft, kostenlose Mahlzeiten und das Beste, Geld angeboten. Die Anzeige war von einem Mann, der sagte, er habe einen Bauernhof geerbt, aber er sei zu alt, um sich um die Tiere und die Felder so zu kümmern, wie er es früher getan hatte. Das Gehalt war extrem gut und ich hatte quasi eine kostenlose Unterkunft. Nach etwa 2 Stunden Überlegung entschloss ich mich, ihm eine E-Mail zu schicken. Ich erklärte, dass ich dies nur vorübergehend brauchte, da ich Geld für die Schule sparte. Ich sagte ihm, dass ich ein zuverlässiger Arbeiter sei, aber nur für 6 Monate. Ich erwartete eigentlich keine Antwort, da er wahrscheinlich etwas Längerfristiges oder Permanentes suchte. Es dauerte nur etwa 15 Minuten, bis ich eine Antwort erhielt. Ich hatte die E-Mail um 2 Uhr morgens geschickt. Ich gebe zu, ich war ein wenig irritiert über die schnelle Antwort, besonders da es mitten in der Nacht war. Ich dachte, er würde schlafen. Wie auch immer, die E-Mail, die er mir schickte, war ziemlich kurz und knapp. Er erklärte, dass jede Hilfe gut genug sei und sagte, er sei bereit für meine Ankunft am nächsten Tag. Er hinterließ die Adresse und seine Telefonnummer. Am nächsten Morgen packte ich alles, was ich mitnehmen wollte, sagte meiner Mutter, dass ich für einen Job weggehe und in Kontakt bleiben würde, und fuhr zum Bauernhof. Als ich ankam, war er ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Er war groß und ziemlich übergewichtig. Er hatte einen Bart, der nicht ganz voll war, aber trotzdem genug, um als Bart bezeichnet zu werden. Ich schätze mal. Seine Augen waren dunkel, sehr dunkel. Ich konnte kaum seine Pupillen erkennen. Als ich mit meinen Tartanet-Taschen auf ihn zukam, streckte er seine Hand aus. Ich ließ meine Taschen fallen und schüttelte seine Hand. Es fühlte sich gezwungen an. Es war kein sehr freundlicher Händedruck. Es war fest, fast schon griffig. Er ließ los und ich fühlte, wie mein Arm an meiner Seite herunterfiel. Er bat mich, schnell hineinzukommen. Also tat ich das. Er zeigte mir schnell mein Zimmer und fragte, ob ich sofort anfangen könnte. Verwirrt ließ ich meine Sachen im Zimmer und warf mein Handy und meine Schlüssel auf das Bett. Ich zog schnell meine Hosen gegen eine Jeans aus und zog alte Schuhe an. Ich ging in die Haupthalle. Er stand dort, fast wie eine Schaufensterpuppe. Als sich unsere Blicke trafen, begann er mir meine Aufgaben zu erklären. Ich sollte das Feld 3-mal am Tag bearbeiten. Er sagte, er hätte das Land umgepflügt, um von vorne zu beginnen. Er pflanzte Mais und eine Menge davon. Er behauptete, er würde den Mais verkaufen und an lokale Supermärkte verteilen. Ich fragte nach den Tieren und er sagte, es gebe keine. Bevor ich etwas weiteres fragen konnte, unterbrach er mich und warf mir eine Schaufel zu. Er bat mich, Löcher auf dem ganzen Bauernhof zu füllen, bevor er das Land bearbeiten konnte. Ich nahm die Schaufel und eilte hinaus. Ihn anzustarren war unangenehm. Ich war müde. Ich hatte in der Nacht davor kaum geschlafen. Verdammt, ich hatte die E-Mail in der Nacht davor geschickt. Das alles fühlte sich wie ein Wirbelwind an. Aber alles, woran ich dachte, war das Geld. Ich wusste tief im Inneren, dass etwas nicht stimmte, aber ich brauchte es wirklich, wirklich dringend. Der Bauernhof war riesig. Am Ende des Feldes konnte man das Haus nicht mehr sehen. Ich weiß, weil ich den ganzen Weg durch das Feld gehen musste, um die Löcher zu füllen. Löcher, die ich übrigens nie fand, bis zum Rand des Bauernhofs. Der Bauernhof war von dickem Wald umgeben. Ich wusste, dass es eine ländliche Gegend war, aber mir war nicht klar, dass der Bauernhof praktisch ein Einweg-rein-Einweg-raus-Ding war. Der Wald war dicht, wirklich dicht. Man würde sich in Sekundenschnelle verlaufen, wenn man nicht aufpasste. Als ich das Ende des Bauernhofs erreichte, bemerkte ich nur ein einziges Loch und etwa 14 andere bereits zugeschüttete Löcher. Warum sollte er mich hierher schicken, über eine Meile entfernt, um nur ein Loch zu füllen? Ich fühlte mich unwohl bei der ganzen Sache. Als ich begann, das Loch zu füllen, das etwa 3 Meter tief war, konnte ich nicht aufhören, immer wieder zu den bereits zugeschütteten, aufgewühlten Stellen zu schauen. Nachdem ich etwa 2 Fuß Erde hineingeschaufelt hatte, konnte ich meine Neugier nicht mehr zurückhalten. Ich beschloss, eines der bereits zugeschütteten Löcher zu untersuchen. Das waren keine kleinen Löcher. Sie waren breit und etwa 3,5 Meter lang. Sie waren groß genug, um eine tote Kuh zu fassen. Hölle, vielleicht sogar 2. Ich hatte schon vermutet, dass es sich so verhielt, da es keine Tiere gab. Ich bin froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Es dauerte nicht lange, bis ich das erste, naja, seltsame Objekt fand. Es war eine Brieftasche. Ich hob sie auf und öffnete sie, aber sie war komplett leer. Ich warf sie beiseite und grub weiter. Dann sah ich einen Hauch von rotem Stoff. Ich konnte nicht sofort erkennen, was es war. Es könnte ein Tier gewesen sein, das in eine Decke gewickelt war. Es ist sicher zu sagen, dass ich in den Zustand der Verleugnung ging. Es war nur etwa 1,2 Meter tief, als ich den Körper entdeckte. Ihr Körper war in schlechtem Zustand, aber sie war noch nicht verwest. Alle Verletzungen, die sie erlitten hatte, waren klar auf ihrer Haut sichtbar. Ich kniete mich nieder und fühlte ihren Körper. Sie war kalt. Ich saß ein paar Minuten da und starrte sie einfach an. Als mir klar wurde, dass ihr Tod innerhalb der letzten 48 Stunden gewesen sein musste, rannte ich zu dem nächsten Baum und erbrach. Ich kümmerte mich nicht mehr darum, das Loch zu füllen, das ich sollte, aber ich begrub das Mädchen wieder. Ihr Körper hatte es nicht verdient, so ausgesetzt zu sein. Ich warf die Brieftasche in den Eingang des Waldes in der Nähe der Gräber. Ich dachte, die Polizei würde sie finden, auch wenn er versuchte, die Leichen besser zu verstecken. Danach rannte ich. Ich fühlte mich wie ein olympischer Athlet. Es begann dunkel zu werden und ich musste zurück, bevor es Nacht war, sonst würde ich stundenlang in diesem Feld umherirren. Das Letzte, was ich wollte, war, bei völliger Dunkelheit wie ein Tier gejagt zu werden. Ich wusste, dass er das tun würde. Er wusste, dass das Füllen des Lochs bis zum Dunkelwerden dauern würde. Als ich das Haus erreichte, hielt ich endlich an, um Luft zu holen. Ich wusste, dass ich ruhig bleiben musste, sonst würde er es merken. Ich regulierte meinen Atem und ging hinein. Er saß am Esstisch links im Haus. Ich konnte nicht erkennen, was er tat, aber als er mich die vordere Tür öffnen hörte, drehte sich sein Kopf so schnell, dass ich dachte, er würde sich den Hals brechen. Er starrte mich an, wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Es war offensichtlich, dass er nicht erwartet hatte, dass ich so schnell zurück war. »Bist du fertig?« Ich konnte sehen, dass er alles versuchte, um ruhig zu bleiben. »Ich wurde krank. Ich musste zurück. Ich werde wieder rausgehen, um es fertig zu machen. Ich muss nur aufs Klo.« Ich versuchte, so beiläufig wie möglich zu klingen, aber ich wusste, er konnte erkennen, dass ich log. Nachdem er mich von oben bis unten gemustert hatte, sagte er, »Okay, dann, mach weiter. Ich will, dass es bis heute Abend erledigt ist.« Ich schüttelte den Kopf und eilte in mein Zimmer. Ich nahm die Kleidung, die ich beim Ankommen ausgezogen hatte, und stopfte sie in meinen Koffer. Ich war so froh, dass ich nicht ausgepackt hatte. Ich griff nach meinem Handy, aber meine Schlüssel waren weg. In Panik begann ich, so leise wie möglich nach ihnen zu suchen. Er hatte sie genommen. Das wusste ich. Mein ursprünglicher Plan war, hineinzulaufen, meine Sachen zu schnappen und sofort abzuhauen. Was ziemlich schwer ist, ohne Schlüssel. Ich setzte mich auf das Bett. Mein Handy hatte keinen Empfang und ich spürte ein Gefühl der Angst über mich kommen. Ich begann, meine Bilder durchzugehen. Wenn ich sterben würde, wollte ich meine Freunde und Familie ein letztes Mal sehen. Auch wenn es nur über den Bildschirm eines Handys war, fühlte es sich genug an. Da stieß ich auf ein Foto von meiner 23. Geburtstagsfeier, als meine Mutter mir mein Auto als Geschenk gab. Ich stand stolz neben meinem Auto, mit einem Satz Schlüssel in jeder Hand. Ich hatte zwei Sätze Schlüssel. Ich weiß nicht, warum mir das nicht früher aufgefallen ist. Ich hatte sie nie benutzt, aber ich trug sie immer bei mir, falls ich mich aus meinem Auto aussperrte. Ich öffnete meinen Koffer und zog alles heraus. Ganz unten war mein zweiter Satz Schlüssel. Sie mussten das erste gewesen sein, was ich beim Packen hineinwarf. Es war mittlerweile eine automatische Gewohnheit. Und in diesem Moment hätte ich nicht stolzer auf mich sein können. Ich beschloss, die Kleidung zu ignorieren, griff nach meinem Handy und den Schlüsseln. Ich lugte aus dem Schlafzimmer und ging ins Badezimmer. Es war nicht schwer, krank zu wirken, weil ich bereits von purem Terror und Angst übel war. Ich versuchte, übertriebenes Würgen zu machen, aber schließlich übergab ich mich. Es war nicht meine Absicht, aber es machte es realistischer. Ich spülte meinen Mund aus und steckte mein Handy und die Schlüssel in die Seite meiner Hose. Ich stellte sicher, dass sie nicht offensichtlich waren und ging zurück in den Hauptbereich. Er saß immer noch am Esstisch, also sagte ich ihm, dass ich bereit sei, die Arbeit zu beenden. Er nickte und ich ging hinaus. Ich begann wieder in Richtung der Farm zu gehen, weil ich hinter mir sah, dass er mich durch das Fenster beobachtete. Ich ging langsam und sobald er nicht mehr hinsah, rannte ich zu meinem Auto. Er hörte mein hektisches Laufen und stürmte nach draußen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits in meinem Auto und fuhr los. Er begann mit voller Geschwindigkeit auf mein Auto zuzulaufen und ich gab Gas. Ich hörte zwei Schüsse und spürte den leichten Aufprall, als einer der Kugeln durch den Beifahrersitz flog. Ich fuhr so schnell, bis ich mich sicher fühlte. Es hatte 4 Stunden gedauert, dorthin zu kommen, und etwa 2 Stunden, um nach Hause zu fahren. Ich ging sofort zu meiner Mutter und erzählte ihr alles. Es stellte sich heraus, dass bei der Entdeckung der 52 Leichen auf dem Acker, als ich den Vorfall den Behörden meldete, eine gründliche Durchsuchung der ganzen Farm durchgeführt wurde. Viele vermisste Personen, deren Fälle im Laufe der Jahre ungelöst geblieben waren, kamen ans Licht. Das Einzige, was sie nicht fanden, war er. Ich schaue alle paar Monate nach, um zu sehen, ob sie endlich eine Spur haben. Aber das tun sie nie. Der Name, den er mir gegeben hatte, war falsch. Und die Telefonnummer war die eines Prepaid-Handys. Ich hatte keine Bilder von ihm. Ich beschrieb ihn einem Künstler für ein Phantombild. Und das war alles. Allerdings habe ich online gesehen, dass es eine Farm an der Westküste gibt. Sie zahlt gut, die Lebenshaltungskosten werden übernommen und es gibt kostenlose Mahlzeiten. Sie wird von einem alten Mann betrieben, der sagt, dass die Arbeit zu viel für ihn alleine ist. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Die Ähnlichkeiten sind unheimlich. Ich weiß, du könntest das Geld brauchen, aber ich würde an deiner Stelle nicht hingehen. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Die Ähnlichkeiten sind unheimlich. Ich weiß, du könntest das Geld brauchen, aber ich würde an deiner Stelle nicht hingehen. Ich lebe allein in einer umgebauten Scheune gegenüber von einem alten Bauernhaus mit einem kleinen Schotterweg, der die beiden verbindet. Die Farm gehörte früher meinen Großeltern, aber sie wurde in 2 Teile geteilt, als sie starben. Die Schwester meiner Mutter, meine Tante Claire und mein Onkel Gary nahmen das Haus mit meinem Cousin, der inzwischen in einen anderen Bundesstaat gezogen ist. Meine Mutter erbte die Scheune, die ich von ihr miete. Das ganze Gebiet ist anfällig für Überschwemmungen, was es fast unmöglich machte, die Farm zu betreiben. Die meisten Tiere waren nun schon seit Jahren weg. Nur eine Kuh und ein kleiner Hühnerstall blieben übrig. Covid traf uns hart. Wir verloren meine Tante an die Krankheit. Das war praktisch der letzte Sargnagel für die Farm, da sie diejenige war, die die ganze Arbeit machte, während mein Onkel die meiste Zeit trank. Dies führte zu einem Streit um das Eigentum des Hauses. Meine Tante und mein Onkel waren nicht verheiratet, also bestand meine Mutter darauf, dass das Haus ihr gehörte. Ehrlich gesagt, ich konnte nicht sagen, wer im Recht war. Aber wir alle trauerten, also war niemand mental in der besten Verfassung. Mein Onkel verkaufte schließlich die Kuh, was einen riesigen Streit zwischen ihm und meiner Mutter auslöste. Und schließlich stimmte Gary zu, mit meinem Cousin einzuziehen. Als die Lockdown-Maßnahmen eingeführt wurden, suchten viele Menschen nach neuen Wohnungen, also dachte meine Mutter, dass es eine gute Idee wäre, das Haus zu vermieten. Da ich nicht arbeiten oder Miete zahlen konnte, wurde beschlossen, dass ich mich um die Hühner kümmern würde, bis Covid vorbei war. Mein neuer Nachbar zog fast sofort ein. Er war seltsam. Jeden Morgen, wenn ich mich um die Hühner kümmerte, stand er an der Hintertür des Bauernhauses, schlürfte eine Tasse Kaffee und beobachtete mich bei der Arbeit. Und dann kam der Regen. Das Wasser füllte die Felder Zoll für Zoll, verschlang das Gebiet rund um die Farm und hinterließ nur eine sanduhrförmige Fläche. Es blieb ein paar Meter Land um jedes Gebäude. Und der Weg war noch immer so frei, dass ich von der Scheune zum Hühnerstall hinter dem Bauernhaus gehen konnte. Am nächsten Morgen, als ich die Eier einsammelte, war er wieder da und starrte mich an. Ich fühlte mich wie ein Gefangener, der von einem Wächter beobachtet wird. Er sah mich misstrauisch an und ich hatte definitiv meine eigenen Verdachtsmomente. Aber ich dachte, ich würde ihm ein Friedensangebot machen. Ich meine, wir waren jetzt ziemlich eingesperrt. Also war es klar, dass er meine einzige menschliche Interaktion für eine Weile sein würde. Ich konnte die Eier nicht zum Markt bringen und es gab keinen Grund, sie verderben zu lassen. Also hielt ich ihm einen Korb mit einem halben Dutzend hin. Er stellte sofort seine Kaffeetasse ab und griff danach. Es war genug Platz am Griff, um sie zu nehmen, aber stattdessen strich er über meine Hand, als wollte er es wie einen Unfall abtun. Er griff in den Korb und zog zwei Eier heraus. Es ekelte mich, aber der Lockdown machte die Leute wohl einsam, also wollte ich nicht viel Aufhebens darum machen. »Du kannst mehr nehmen«, sagte ich ihm. »Diese reichen. Für jetzt«, antwortete er suggestiv. Ich gab ein nervöses Lachen von mir und hüpfte weg, bevor es noch seltsamer wurde. Später in dieser Nacht, als ich versuchte, die unerträgliche Langeweile zu vertreiben, hörte ich knarrende Geräusche rund um die Scheune. Ich dachte nicht viel darüber nach, alte Scheunen neigen dazu zu knarren. Aber das Geräusch hielt an, während ich versuchte zu schlafen. Schließlich gelang es mir jedoch, einzuschlafen. Das war, bis ich das unverkennbare Geräusch der Vordertür hörte, die zuschlug. Sofort dachte ich an meine Nachbarn. Landmädchen sind härter, als sie aussehen. Und kein Stück in der Hölle würde ich mich in meinem eigenen Haus von diesem Kriecher bedrohen lassen. Ich griff nach dem Baseballschläger neben meinem Bett und stürmte zur Tür. Ich packte den Griff, zog, aber sie war verschlossen. Es war eine solide Tür mit einem ziemlich kräftigen Schloss, also kam niemand ohne Schlüssel hinein. Als ich wieder zu mir kam, lachte ich und ging zurück ins Bett. Der Morgen brach an und der Hunger setzte ein. Ich schleppte mich in die Küche, braute Kaffee und begann Frühstück zuzubereiten. Ich griff in den Korb nach zwei Eiern und als ich eines in die Pfanne schlug, kam mir eine erschreckende Erkenntnis. Der Korb war leer. Ich hatte gestern sechs Eier eingesammelt, mein Nachbar hatte zwei genommen, also sollten noch zwei übrig sein. Meine Beine zitterten sowohl vor Angst als auch vor Adrenalin. Die Behörden würden wegen der Überschwemmung nicht durchkommen, also musste ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich verließ die Scheune und stürmte den Weg zur Farm hoch. Ich trat auf die Veranda und bevor ich anklopfen konnte, rutschte ich aus und fiel flach auf das Holz. Ich versuchte mich aufzurichten, rutschte aber erneut aus, durch die dicke Flüssigkeit, die unter mir versickerte. Als ich meine Hand vor mein Gesicht hielt, sah ich rot. Es war Blut. Ich unterdrückte den Drang zu schreien und vergrub meinen Mund in meinem Bizeps. Ich begann mich zurückzuziehen, versuchte auf Zehenspitzen zu gehen, um kein Laut von mir zu geben. Als ich mich umsah, sah ich, dass das Blut zum Hühnerstall führte. Ich sah zum Himmel, betete um Stärke und trat dann in Richtung des Stalls. Dort, übereinander gestapelt und mit abgeschnittenen Köpfen, waren alle Hühner getötet worden. »Danke für die Eier«, eine vertraute, beunruhigende Stimme krächzte hinter mir. Langsam drehte ich mich um und sah meinen Nachbarn an seinem gewohnten Platz, lässig an dem Türrahmen lehnend, mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Es gab keinen Grund mehr, meinen Schrei zurückzuhalten. Ich ließ einen verzweifelten Schrei los, der ihn dazu brachte, seine Tasse fallen zu lassen. Mit der Ablenkung rannte ich los. Er folgte mir. Ich erreichte die Scheune und schloss die Tür, verriegelte sie hinter mir. Ein weiteres Angstgefühl überkam mich, als mir klar wurde, er war schon einmal in der Scheune und er hatte es geschafft, in den Hühnerstall zu kommen, ohne ihn zu zerstören. Er muss einen Schlüssel gehabt haben. Ich rannte in mein Zimmer, holte meinen Schläger und mein Handy, während mein Nachbar mit einem Schlag auf die Tür hämmerte. Genauso unerbittlich wie mein Herzschlag. Ich rief meine Mutter an. »Mama, welche Schlüssel hast du dem neuen Mieter gegeben?« schrie ich. »Ich weiß es nicht. Was ist los?« »Mama, hast du diesem Psycho den Schlüssel zur Scheune gegeben?« »Nein, ich Gary hat ihm die Schlüssel gegeben. Aber ich habe ihm gesagt, er soll den Schlüssel zur Scheune abnehmen.« »Was ist los?« fragte sie besorgt. Aber ich hatte keine Zeit zu antworten. Ich legte auf und wählte die Nummer von Onkel Gary, um ihm dieselbe Frage zu stellen. Das Hämmern hörte auf. Es gab eine lange Vibration, gefolgt von einem Tastenklingeln, das aus der Küche kam. Als das Geräusch aufhörte, durchbrach der Freizeichenton meine Ohren. Ich schlich zur Küche und wie in einer Szene aus dem schlimmsten Slasher-Film stand mein Onkel Gary da, mit einem blutüberzogenen Messer in der Hand. Ich stürmte zur Vordertür und verriegelte sie, aber bevor ich entkommen konnte, spürte ich, wie mir die Haare zurückgezogen wurden. Ich versuchte, mit dem Schläger zuzuschlagen, aber Gary riss ihn mir aus den Händen und warf ihn zu Boden, bevor er mich auf den Boden warf. Ich geriet in Panik und dachte, mein Schicksal sei besiegelt, doch dann ging die Tür auf. Mein Nachbar stand im Türrahmen, die Sonne strahlte hinter ihm und beleuchtete ihn wie einen Ritter in glänzender Rüstung. Schnell reagierend hob er den liegen gelassenen Schläger auf. Gary ging auf ihn zu, aber er wich dem Angriff aus, trat zur Seite und schlug Gary schnell mit einem gezielten Schlag an die Schläfe. Als mein Onkel zu Boden fiel, ergriff mein neuer Held meine Hand und diesmal wurde es willkommen geheißen. Er zog mich hoch und wir rannten beide zum Bauernhaus. Mein Nachbar rief die Polizei, während ich Ausschau hielt. Sie kamen viel schneller, als ich erwartet hatte wahrscheinlich, weil die halbe Welt im Lockdown war. Durch das Fenster konnte ich die roten und blauen Lichter auf dem Wasserboden reflektiert sehen, aber die Polizei stand nur am Rand des Wassers, zu ängstlich, um hineinzutreten. Kurz darauf trat mein Onkel aus der Scheune, aussichtslos. Mit erhobenen Armen watete er durch das Wasser auf sie zu und gab sich auf. Um ehrlich zu sein, fühlte ich fast Mitleid mit ihm. Rückblickend denke ich nicht, dass er mir wirklich wehtun wollte. Aber in dem Zustand, in dem er war, wer weiß, was passiert wäre, wenn mein Nachbar nicht da gewesen wäre. Er wurde zu einem Jahr Haft für Körperverletzung verurteilt und lebt jetzt wieder mit meinem Cousin, mit dem ich immer noch Kontakt habe. Wir haben eine einstweilige Verfügung gegen meinen Onkel Gary, aber ich sehe ihn ab und zu im Hintergrund, wenn ich mit meinem Cousin über Zoom spreche. Er hat anscheinend das Trinken aufgegeben und sein Leben wieder in den Griff bekommen. Aber ich bin noch nicht bereit, ihm zu vergeben. Vielleicht werde ich es eines Tages. Es ist schwer, ihn ganz zu verurteilen. Trauer kann Menschen in Tiere verwandeln. Ich arbeitete als Kassiererin in der Kleinapotheke im Stadtzentrum und hatte gerade meine Schicht beendet. Mein Zuhause war Meilen entfernt, aber ich genoss es, den Weg zu Fuß zu gehen und etwas Zeit für mich und meine Gedanken zu haben. Die Tage wurden jedoch kälter, was mich zwang, mich auf meinem Spaziergang wärmer anzuziehen, um die Kälte abzuwehren. Normalerweise folgte ich einfach der Hauptstraße, bis sie zur Loop Road führte, die durch Wälder und Felder führte, aber aus einer Laune heraus entschied ich mich, eine Abkürzung durch einige der Höhlen zu nehmen, die an die Stadt grenzten. Nach ein paar Minuten wanderte ich bis zu einer Steinmauer am Rande des Pearson-Geländes, sprang hinüber und schnitt durch eines ihrer Felder, das anscheinend ungenutzt war. Der Boden war hart und knirschte unter meinem Gewicht. Blätter bedeckten einen Großteil des Gebiets, vom nahegelegenen Gehölz weggeweht. Auf der anderen Seite des Feldes konnte ich das Pearson-Haus in der Ferne erkennen, ruhig und gemütlich aussehend. Ich hielt mich jedoch fern, da Herr Pearson dafür bekannt war, Eindringlinge mit einer Schrotflinte von seinem Land zu vertreiben. Am anderen Ende des Feldes, kurz vor einer weiteren Steinmauer, entdeckte ich einen Kreis aus Steinen, der ein Loch im Boden umgab. Wenn ich nicht auf meinen Schritt geachtet hätte, um nicht über das unebene Terrain zu stolpern, hätte ich es vielleicht nicht bemerkt und würde dir diese Geschichte jetzt nicht erzählen. Es war ein alter Brunnen, der wahrscheinlich vor vielen Jahren gegraben wurde. Viele der Höhlen in der Gegend hatten sie, oft verlassen und überbaut, wenn der Brunnen trocken war oder die Besitzer ein neues Haus auf einem anderen Teil des Landes bauten. Dieser jedoch war nicht abgedeckt. An der Steinmauer lehnte ein Holzdeck, das wahrscheinlich irgendwann darüber gelegt worden war, aber aus irgendeinem Grund war es an diesem Tag nicht da. Als ich näher kam und meine Schuhe im gefrorenen Boden knirschten, hörte ich eine Stimme aus der Tiefe des Brunnens hallen.
»Hallo?«
rief eine kleine Stimme, die aus der Dunkelheit widerhallte. »Jesus«, dachte ich, »da unten ist jemand.
Bitte, hilf mir«,
begann die Stimme zu schluchzen. Es klang wie ein Kind. Und sofort dachte ich an Robbie Pearson, den Sohn der Leute, die die Farm besaßen. Er war 8 oder 9 Jahre alt. War er in den Brunnen gefallen? Ich rannte zum Rand des Lochs, hielt mich am Rand der Steine fest und spähte vorsichtig hinunter, in der Erwartung, Robbie nur ein paar Meter tiefer stehen und zu mir hinaufschauen zu sehen. Aber der Brunnen war tief und er fiel direkt in eine unheimliche Dunkelheit. Ich konnte nichts erkennen.
»Robbie«,
rief ich hinunter,
»bist du das?«
»Ja, hilf mir. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen«, begann er wieder zu weinen.
»Halt durch«,
rief ich ihm zu und suchte in der Nähe nach einem Seil oder etwas anderem, das ich hinunterlassen könnte, damit er es sich umbindet. Aber ich fand nichts, und es kam mir in den Sinn, dass ich wahrscheinlich nicht stark genug war, um ein 8- oder 9-jähriges Kind alleine aus einem Brunnen zu ziehen.
»Robbie, bleib dort. Ich gehe, um deine Eltern zu holen.«
»Nein, bitte! Verlass mich nicht hier!«
Ich konnte ein Spritzgeräusch aus der Tiefe hören, als ob er verzweifelt versuchte, herauszukommen.
»Ich muss jemanden holen, Robbie«,
rief ich hinunter und hörte meine Stimme, zurückhallend.
»Panik nicht! Halte einfach durch!«
Für den kürzesten Moment bewegte ich mich nicht. Etwas schien mich zu zwingen, in das Loch und die unerbittliche Dunkelheit zu schauen. Ein schwindelerregendes Gefühl, dass ich schon in den Brunnen fiel. Und irgendwo tief unten hörte ich ein Geräusch, wie etwas verzweifelt versuchte, sich durch die Erde zu graben. Doch dann peitschte der Wind eine Menge Blätter in mein Gesicht und ich riss mich aus meiner Trance. Als ich mich umdrehte, rannte ich zur Pearson Farm. Ich hörte Robbies Schreie hinter mir hallen, die mich baten, zu bleiben. Die Sonne ging unter und es wurde immer grauer und kälter. Ich hatte Angst, wenn ich nicht schnell etwas unternahm, es würde zu dunkel werden, bevor jemand etwas tun konnte. Als ich beim Bauernhaus ankam, war ich außer Atem, aber ich zögerte nicht, bevor ich an die Tür klopfte. Erhobene Stimmen kamen von drinnen und dann erschien Frau. Pearson, eine mittelalte Frau mit hochgestecktem Haar und einem unangenehmen Blick auf ihrem Gesicht, die mich anstarrte.
»Wer sind Sie?«,
fragte sie in einem unfreundlichen Ton. Hinter ihr sah ich Herrn. Pearson in seinem blauen Overall, der etwas holte, das wie ein Gewehr aus dem Flurschrank aussah. Er hatte denselben missmutigen Gesichtsausdruck wie seine Frau, und für einen Moment schwand mein Selbstvertrauen in dieser Situation. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass es ihr Sohn war, der Hilfe brauchte, und ich begann schnell zu sprechen und wild auf sie einzudeuten.
»Ihr Sohn Robbie ist in einen Brunnen gefallen.«
Mrs. Pearson verzog das Gesicht.
»Was redest du da?«
Ich holte tief Luft und versuchte es noch einmal, stützte mich gegen den Türrahmen.
»Ihr Sohn Robbie, er ist in einen Brunnen gefallen.«
Mr. Pearson stellte das Gewehr neben die Treppe hinter seiner Frau ab und sah mich mit einem missmutigen Blick an.
»Quatsch! Robbie ist oben und nimmt ein Bad.«
Sie schauten sich einen Moment lang an und ich erhaschte einen flüchtigen Blick auf, einen unausgesprochenen Gedanken, der zwischen ihnen hin und her wanderte. Dann trat Mrs. Pearson einen Schritt zurück von der Tür und rief die Treppe hinauf.
»Robbie!«
Mr. Pearson stellte sich vor mich, blockierte die Tür. Er war schon älter, aber immer noch gebaut wie ein Ochse, groß, kräftig und sehr imposant. Ich zuckte unwillkürlich vor ihm zurück wie ein Hund, der Angst hat, mit einer zusammengerollten Zeitung geschlagen zu werden. Von irgendwo oben hörte ich eine Stimme zurückrufen.
»Was ist?«
Es war nicht die gleiche, Stimme, die ich aus dem Brunnen gehört hatte, aber sie war ähnlich, wie viele junge Kinder klingen.
»Nichts! Fertig machen!«
rief Mrs. Pearson die Treppe hinauf. Dann drehte sie sich zu mir und verschränkte die Arme. Zufrieden.
»Siehst du? Es ist alles in Ordnung.«
»Aber ich habe...« stammelte ich, mir die Worte fehlend. Mr. Pearson sah mich an. »Welches Brunnenloch redest du? Das im Nordfeld?« Ich nickte. »Jemand ist da drin. Ich habe ihn gehört.« »Bleib weg vom Nordfeld«, sagte er düster. »Der Brunnen ist kaputt. Aber...« meine Stimme war ein Flüstern. »Bleib weg. Komm nicht mehr auf dieses Grundstück, hörst du? Geh nach Hause.« Und, ohne noch etwas zu sagen, schlug er die Tür vor meiner Nase zu und ließ mich verblüfft und verwirrt zurück. Ich stand dort auf der Veranda und fragte mich, was zum Teufel gerade passiert war, während die Sonne unterging und alles einen blauen Schimmer annahm. Ich hatte diese Stimme nicht eingebildet. Und doch, etwas in mir nagte. Es drängte mich, weiter zu untersuchen. Ich ging die Stufen hinunter und machte mich auf den Weg zurück zum Feld, fest, entschlossen, mir selbst zu beweisen, dass ich nicht verrückt war. Als ich einen kurzen Blick über meine Schulter auf das Bauernhaus warf, sah ich, wie Frau Pearson aus dem Fenster auf mich starrte und den Kopf schüttelte. Ein Schauer lief mir über den Rücken, aber vielleicht war das nur der schnell sinkenden Temperatur geschuldet. Am Steinwall schien das Brunnenloch größer, bedrohlicher. Ich fühlte mich von seiner Präsenz bedroht, als könnte es sich von selbst bewegen, unter meinen Füßen hervorkommen und mich verschlingen. Der Wind nahm zu, während ich darauf starrte, und der Holzdeck knarrte, schaukelte sanft gegen die Steinmauer. Es war das einzige Geräusch, das ich hören konnte. Keine Stimme kam mehr aus dem Loch.
»Hallo?«
sagte ich leise, nicht wirklich darauf aus, eine Antwort zu hören, und war dankbar, als keine kam. Ich stand dort und starrte in das Loch, während das Licht schwand, und fragte mich, ob mir die Augen gleich anfangen würden, Karussell zu fahren. Das Geräusch von knirschenden Blättern aus dem nahegelegenen Hain ließ mich zusammenzucken, und plötzlich fühlte ich mich sehr exponiert und verletzlich, wie ein Kaninchen, das in einem Feld sitzt, umgeben von den Augen von 100 Füchsen, die sich die Lippen lecken und sich darauf zubewegen. Ich wollte nur noch weg von hier, und ich rannte in Richtung meines Hauses, bis ich nicht mehr rennen konnte und den Rest des Weges humpelte, erschöpft und verschwitzt. Als ich nach Hause kam, erzählte ich meinen Eltern, was passiert war, und sie schlugen vor, dass Robbie Pearson mir vielleicht einen Streich mit einem Walkie-Talkie oder so gespielt hatte. »Ich sehe nicht, wie das möglich sein soll«, murrte ich. »Du willst also sagen, dass da jemand im Brunnen ist?« fragte meine Mutter. »Nun, nicht. Ich meine...« Ich hatte wirklich keine Antwort auf die Frage. Sie lächelte auf diese mitfühlende Weise, die sagt, »Du armer, trauriger, kleiner Dusse.« Und ich verstummte, ging, um mir vor dem Abendessen die Hände zu waschen, entschlossen, morgen jemandem, der mir zuhören würde, davon zu erzählen. Am nächsten Tag ging ich zu meinem Freund Jasper Higgins und erzählte ihm meine Geschichte. Jasper ist ein bisschen ein Idiot, aber die Art von Idiot, der sogar den lächerlichsten Geschichten zuhört und sie als Tatsache akzeptiert, wenn du sagst, sie seien es. Trotzdem machte er den ganzen Nachmittag lang Witze darüber, dass ich mich erschreckt hatte, als ich wieder zum Brunnen ging. Also fragte ich ihn, wenn er so mutig sei, warum er nicht selbst dorthin gehe und das alte Brunnenloch anschaue? »Ich gehe, wenn du mitkommst. Auf keinen Fall!« Jasper fing an, wie ein Huhn zu gackern, also gab ich schließlich nach. Immerhin sagte ich, mir, vielleicht war es wirklich nur Robbie Pearson, der einen Streich spielte. Und mit Jasper an meiner Seite war die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passierte, geringer. Zumindest betete ich das. Also gingen wir am nächsten Nachmittag, nachdem ich mit der Arbeit fertig war, zusammen zur Pearson Farm. Jasper traf mich im Laden und wir nahmen unsere Fahrräder, weil er nicht zu Fuß gehen wollte. Mit den Fahrrädern dauerte es nicht so lange, aber um das Feld zu erreichen, mussten wir sie auf der Straße stehen lassen und ein Stück durch den Mais wandern. Ich warnte Jasper, nicht von den Pearsons gesehen zu werden. Wir hatten noch gut eine Stunde bis zum Dämmerlicht, aber an diesem Tag war es bewölkt und grau und alles war deshalb dunkler. Als wir uns der Steinmauer näherten, trat ich einen Schritt zurück und ließ Jasper den Vortritt.
»Pass auf, wo du hintrittst«, flüsterte ich.
Da, vor uns, war der Brunnen. Nur der niedrige Ring aus Steinen war sichtbar als Markierung, bevor er ins Nichts abfiel. In einiger Entfernung spürte ich ein seltsames Ziehen, fast physisch, aber es schien keine wirkliche Präsenz dahinter zu stecken. Mein Fuß hob sich, als wollte ich einen Schritt nach vorne machen, aber ich zwang ihn wieder nach unten. Vor mir hielt Jasper inne, dann schien er leicht nach vorne zu taumeln, als ob er von derselben unsichtbaren Schnur gezogen wurde, die auch mich zog. Im Gegensatz zu mir gab er jedoch nach und ging langsam auf den Brunnen zu. Ich streckte die Hand aus, um ihn zu packen, aber er war schon 10 Schritte voraus und außerhalb meiner Reichweite. Trotz der kalten Herbstluft spürte ich, wie mir der Schweiß ausbrach. Vielleicht würde nichts passieren, als ob als Antwort auf meinen unvollendeten Gedanken ein leises Schluchzen aus dem dunklen Loch emporhallte. Jasper blieb mit dem Fuß ausgestreckt stehen und drehte sich zu mir um. Sein Gesicht war blass und seine Augen schienen für einen Moment aus seinen Augenhöhlen zu quellen. Dann fing er sich wieder und trat näher an den Brunnen.
»Ist da oben jemand?«
rief die Stimme. Aber nein, es war nicht die gleiche Stimme. Diesmal klang sie feminin, eine Mädchenstimme. Ich starrte weiter auf Jasper, um zu sehen, was er tun würde. Plötzlich schien er weniger, selbstsicher, nervöser, und er zögerte, einen weiteren Schritt zu machen, hörte zu und testete die Situation mit Stille.
»Hallo?«
kam die Stimme erneut aus dem Brunnen. Jasper sah zu mir zurück und ich schüttelte den Kopf.
»Nein, nein, wir müssen gehen.«
»Wer ist da unten in diesem Brunnen?«
rief Jasper. Er stellte seinen Fuß auf den Boden, hörte das Knirschen des festen Erdbodens und stand neben dem Brunnen, lehnte sich leicht vor, um hineinzusehen.
»Bitte, hilf mir«,
rief die Mädchenstimme. Hätte ich den Brunnen nie zuvor gesehen, würde diese Stimme fast schön klingen, aber an diesem Tag hatte sie etwas Unangenehmes, eine sprudelnde Nässe, die mir Angst einjagte. Hatte Jasper das auch gehört? Ich konnte in seinen Augen sehen, dass er es nicht gehört hatte.
»Ich wiederhole, wer bist? Du!«
Er sah mich wieder an und hob die Hand, als wollte er mir signalisieren. »Komm hierher.« Ich schüttelte den Kopf, ohne mich dafür zu schämen, wie verängstigt ich war.
»Bitte, geh nicht! Ich habe solche Angst!«
rief das Mädchen im Brunnen.
»Ich gehe nirgendwo hin«, sagte Jasper selbstbewusst. »Wer bist du? Wie bist du da unten? Hingekommen?«
Mein Magen zog sich zu einem großen Knoten zusammen.
»Jasper«,
zischte ich ihm scharf, zu.
»Komm schon!«
Warum schien es immer dunkler zu werden? Schneller, als es sollte. Die Sonne sollte noch mindestens eine halbe Stunde über dem Horizont stehen, aber es fühlte sich an, als würde die ganze Welt von einem langen, schattigen Mantel bedeckt. Ich merkte, dass ich zitterte. Auch Jasper zitterte. Das konnte ich sehen, aber er weigerte, sich von diesem verdammten Loch zurückzuziehen. Wir standen beide dort, während die Welt um uns herum dunkler wurde und das Mädchen immer noch aus dem Brunnen rief, während das Geräusch von Wasser mit ihrer Stimme aufstieg. Er hielt mir einen Finger vor den Mund, um mich zum Schweigen zu bringen.
»Ich frage, nochmal, wie bist du in diesen Brunnen gekommen?«
Sie antwortete ihm nicht. Stattdessen kam ein Geräusch, das ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Hände, Finger, die an den Seiten des Lochs kratzten, sich in den Boden und die Erde gruben und krabbelten. Hoch. Wer auch immer, was auch immer es war, das vorgab, Robbie zu sein. Das vorgab, dieses Mädchen zu sein, es kletterte aus diesem Loch und es tat es unglaublich schnell.
Gott vergib mir! Ich rannte.
Ich glaube nicht, dass Jasper überhaupt bemerkte, wie ich davonstürmte. Ich warf einen Blick zurück, nur für einen Augenblick, und er stand einfach da, am Rand des Lochs, sah hinunter, mit leicht geöffnetem Mund, und dann stolperte ich fast über meine eigenen Füße und musste aufpassen, wohin ich lief, und sah nie wieder zurück. Als der Brunnen und Jasper schnell hinter mir zurückblieben, hörte ich den kürzesten Laut. Einen Schrei. Jasper schrie. Nein, Jasper schrie abgebrochen, so schnell, wie er begonnen hatte. Nur einen Augenblick von seiner Stimme, schrill und voller Angst, und dann nichts mehr. Genug, um eine Krähenflocke in einem der nahegelegenen Felder in die Luft zu jagen. Wenn noch etwas anderes zu hören war, ertranken die panischen Krähenrufe der Vögel alles andere. Als ich bei den Fahrrädern ankam, schnappte ich mir mein Rad und fuhr, bis ich zu Hause war, fiel am Tor und purzelte kopfüber den Gehweg hinauf, bevor ich ins Haus stürmte und die Tür hinter mir abschloss. Meine Eltern saßen im Wohnzimmer und sahen erschrocken aus, als sie mein ängstliches und zerzaustes Aussehen sahen. Ich begann zu stammeln und wild mit den Händen zu gestikulieren, versuchte ihnen zu erklären, was passiert war, aber es dauerte mehrere Minuten, bis meine Mutter mich beruhigen konnte, damit sie überhaupt verstehen konnten, was ich sagte. Mein Vater rief bei Jaspers Vater an, dann fuhren die beiden zusammen zur Pearson Farm, wo, wie mir später erzählt wurde, Herr Pearson sie an seiner Tür mit seiner Schrotflinte und einem finsteren Blick empfing. Ich versuchte, auf die Rückkehr meines Vaters mit Nachrichten über Jasper zu warten, aber ich war mental erschöpft und meine Mutter bestand darauf, mir etwas zu geben, um mich zu beruhigen, und sagte mir, ich solle mich ins Bett legen, bis er zurückkam. Bevor ich es wusste, schlief ich tief und fest. Ich träumte, dass ich wieder auf der Pearson Farm war, stand in diesem kargen Feld, nur jetzt war der Brunnen so groß wie ein Haus. Während ich hinuntersah in seine bodenlose Tiefe, hörte ich Jasper aus irgendwo weit unter mir schreien. Schreien und mir die Schuld für alles geben. Ich wollte weglaufen, aber ich konnte nicht. Ich stand einfach da, wie festgewurzelt, und sah zu, wie lange, verdrehte, inhumane Arme aus der Dunkelheit emporragten, das Wesen im Brunnen herauszogen, um »Hallo« zu sagen. Und Jaspers Schreie begannen, mit jener gleichen kranken Nässe zu brodeln, mit der die Stimme des Mädchens erfüllt war. Ich wachte auf, unsicher, wie spät es war. War mein Vater nach Hause gekommen? Mein Herz raste in meiner Brust aufgrund des Albtraums. Als ich aus dem Bett stieg, stand ich dort im Dunkeln meines Zimmers, sah aus dem Fenster und fühlte mich plötzlich ängstlich. Dieses Gefühl, dass hunderte Augen mich beobachteten, war zurück, aber diesmal hatte ich nirgendwohin zu fliehen. Draußen erleuchtete eine Straßenlampe den Gehweg vor meinem Haus. Dort am Rand meines Gartens stand Jasper. Er sah blass aus. Er sah müde aus. Und er stand einfach da, mit herabhängenden Armen, starrte mich aus dem Fenster meines Zimmers an. Wir sahen uns an, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Dann hob er wie zuvor beim Brunnen seine Hand und winkte mir. »Komm hierher!« Ich schüttelte den Kopf. »Nein.« Irgendwo weit entfernt hörte ich ein Geräusch, das wie der Wind war, der durch die Bäume pfiff. Aber es gab keine Bäume und es war kein Wind, nur ein seltsames, aufsteigendes Heulen. Ich stand dort am Fenster und sah zu, wie Jasper auf dem Gehweg am Rand meines Gartens weiterhin stumm winkte, dass ich zu ihm kommen sollte. Ich hatte Angst, wenn ich wegsah, wäre er in meinem Zimmer bei mir, fürchtete, er wäre hinter mir, selbst während ich dort stand und ihn ansah. Mein Verstand kämpfte mit dem Bedürfnis, ihn weiter anzusehen, da es im Widerspruch zu der zunehmenden Angst stand, dass er direkt hinter mir war und ich mich umdrehen sollte, um nachzusehen. Ich will nie wieder eine Nacht wie diese erleben. Der Morgen kam und ich wachte in einem Haufen auf dem Boden auf. Ich war vor reiner Erschöpfung zusammengebrochen und erinnerte mich nur vage an den Anblick von Jasper draußen in dieser Nacht. Aber alles kam mit voller Wucht zurück, als ich nach unten ging und mein Vater frühstückte. Als er mich sah, wurde sein Gesicht besorgt und der Boden fiel mir aus dem Magen. »Dad, Jasper, ich...« »Es tut mir leid.« Das war alles, was er zu sagen hatte. Herr Pearson hatte sie in dieser Nacht zum Brunnen geführt, wo Jaspers Schuh am Loch gefunden wurde. Sie versuchten ihn zu finden, aber es war zu dunkel und zu tief, als dass ihre Taschenlampen etwas hätten erkennen können. Ein Notrettungsteam flog aus der Stadt heran, um zu helfen, ihn zu finden, Aber was sie entdeckten, war, dass der Brunnen keinen Boden hatte. Er führte in ein unterirdisches Höhlensystem, hunderte Yards tief und so dunkel wie ein Abgrund. Es könnte Wochen dauern, um seinen Körper zu finden und zu bergen, wenn er überhaupt dort unten war. Nach 3 Monaten wurde die Suche auf Wunsch von Jaspers Eltern abgebrochen. Das Loch wurde mit einer Betonplatte und einem Lastwagen voller Zement verschlossen. Ich sah von der Straße aus zu, als Herr Pearson in der Nähe mit seinem Traktor anhielt und mit einem harten, anklagenden Blick zu mir hinüberging. »Ich hab dir gesagt, dieser Brunnen ist schlecht geworden. Du wusstest, dass da unten etwas ist.« Er spuckte auf den Boden. »Da ist nichts da unten.«
»Jasper ist da unten«, flüsterte ich.
Unsere Blicke trafen sich und ich hielt seinen Blick mit, einem eisigen eigenen fest. »Bist du sicher?« sagte er und ging weg, um mir diesen Gedanken zu hinterlassen. Er hatte jedoch recht. Jasper ist nicht da unten. Ich habe ihn die erste Nacht vor meinem Haus gesehen, blass wie ein Gespenst. Oder vielleicht sah ich das Ding aus dem Brunnen. Das Ding aus tiefer als der Brunnen. Das Ding aus diesem stygischen Abgrund, in den der Brunnen führte. Vielleicht beides. Ich weiß es nicht. Ich werde das Aussehen des Dinges jedoch nie vergessen. Oder die Tatsache, dass es nach mir kam und versuchte, mich mit ihm zu nehmen. Oder die Tatsache, dass solche Dinge existieren. Es könnte klug von mir sein, etwas Hintergrundinformation darüber zu geben, wer ich bin. Ich bin der Sohn eines Bauern. Mein Vater ist mein größtes Idol und war es immer. Mein Interesse an der Landwirtschaft war immer offensichtlich. Und solange ich mich erinnern kann, habe ich auf den Höfen gestreift und zu Hause geholfen. Vor 3 Jahren machte ich eine Lehre auf der Farm, auf der ich seitdem arbeite. Mein Chef ist Jens Hansen und er ist ein großartiger Führer und eine Inspiration für mich. Er und mein Vater kennen sich schon ewig, was ein Teil des Grundes war, warum ich diese großartige Gelegenheit bekam. Er begrüßte mich auf eine großartige Weise. Ich bekam mein eigenes Häuschen, das Jens für die Arbeiter gebaut hatte. Es war ein gemütliches kleines Zuhause, das ich mein eigen nennen konnte, und ich mochte es. Die Art und Weise, wie auf dieser Farm gearbeitet wurde, war etwas anders als zu Hause. Und ich bin ein etwas langsamer Lerner, was bedeutete, dass die ersten paar Monate schwierig waren. Ich wollte einen guten Eindruck machen, und wenn ich etwas falsch machte, wurde ich frustriert. In der Lage zu sein, Probleme selbst zu lösen und andere nicht zu verlangsamen, ist etwas, das ich immer angestrebt habe. Und obwohl Jens geduldig war, fühlte ich mich zu der Zeit eher als Belastung denn als Hilfe. Etwa 6 Monate in meiner Lehre bekam ich eine neue tägliche Aufgabe. Ich sollte den Traktor auf das Feld fahren, wo wir die Schweine hielten, und ihnen jeden Tag Wasser bringen. Vielleicht muss ich erklären, um was für eine Art von Farm es sich handelt. Die Farm hat Schweine und Kartoffeln. Kartoffeln sind ein großartiges Geschäft, aber sie gedeihen nur wirklich in den Sommermonaten. In den Wintermonaten konzentrierten wir uns hauptsächlich auf den Schweinestall. Es war Ende November, weshalb meine Hilfe woanders benötigt wurde. Einer der Männer, der schon einige Jahre dort war, Peter, half mir, den ganzen Prozess des Wasserns der Schweine zu verstehen. Füll den Eimer und gieße etwas in den Matsch, falls er ausgetrocknet ist. Einfach genug. Jedes Schwein hatte sein eigenes Stück Land, auf dem es lebte. Die verschiedenen Felder waren durch Zäune getrennt. Die Schweine lebten in Häusern, die ich am besten als größere Hundehütten beschreiben kann. Riesige Kisten mit einer Nummer. Als wir bei einem der letzten Häuser ankamen, hielt Peter den Traktor an. Ich schaute in die Richtung, auf die er fixiert war, und sah eines der Häuser. Es hatte die übliche Nummer auf der Vorderseite, aber etwas anderes war auf der Seite davon gekritzelt. In dem, was wie Kreide aussah, stand den her. Dieses hier. Ich fragte Peter, was das zu bedeuten hatte. Er zögerte ein paar Sekunden und begann dann zu erklären. Anscheinend war es ein häufiges Phänomen auf der Farm und es war so lange passiert, wie Peter sich erinnern konnte. Alle 2 Wochen oder so würde ein Haus markiert und das Schwein in diesem Haus sollte in den Wald entlassen werden. Ich war sprachlos. »Was bedeutet das?«, fragte ich ihn. »Weiß nicht, aber Jens ist sehr ernst darüber.« »Hat er das geschrieben?«, fragte ich. Peter antwortete nicht. Er sprang aus dem Traktor und ging zum Haus. Das Schwein stand draußen und wartete an seinem Wassereimer. Er hob den Zaun genug an, damit das Schwein hindurchschlüpfen konnte. Er führte es in Richtung des Feldeingangs und dann in den Wald neben dem Feld. Das Schwein lief eifrig in den Wald und verschwand. Er ging an mir vorbei zurück zum Traktor, und als er an mir vorbeiging, sah er mich mit einem besorgten Gesichtsausdruck an. »Ich würde mir nicht so viele Sorgen machen, wenn ich du wäre. Das ist einfach eine dieser Sachen, die erledigt werden müssen. Denk nicht darüber nach und frag nicht danach. Was passiert, wenn man das Schwein nicht freilässt? Weiß nicht, will nicht.« Er zuckte mit den Schultern. Die nächsten paar Monate vergingen mit wenig bis gar keinem Ärger. Ich fuhr den Traktor zum Feld und gab den Schweinen Wasser. Wenn ich ein markiertes Haus sah, ließ ich das Schwein frei, wusch die Markierung ab und gab ihm eine neue Nummer. Keine Fragen gestellt. Wie es bei Routinen oft der Fall ist, begann ich es als Teil des Jobs zu sehen. Und bald schon fühlte sich das Sehen eines markierten Hauses eher wie ein »Uch, wie schade« an, als ein »Was, warum, wann?« Ich wünschte, ich hätte das ernster genommen. Im Laufe der Monate versuchte ich, eine logische Erklärung dafür zu finden, warum wir alle paar Wochen ein zufälliges Schwein freilassen sollten. Gab es irgendwelche besonderen Vorteile dabei? War es ein Deal zwischen den lokalen Jägern und den Bauern für ein interessanteres Jagderlebnis? War es eine Steuervermeidungstaktik? Es muss etwas ziemlich Ernstes gewesen sein, denn keiner der anderen Arbeiter schien darüber reden zu wollen. Ich entschloss mich, dass es ein Überbevölkerungsproblem war und das Freilassen eines Schweins der einfachste Weg war, einen Teil des Drucks vom Geschäft zu nehmen. An diesem besonderen Tag war es draußen besonders kalt. Die Wassereimer auf dem Feld waren zugefroren und mussten wieder aufgefüllt werden. Ich war schon am Morgen dort gewesen, musste aber am Nachmittag noch einmal hin, um sicherzustellen, dass sie nicht wieder zugefroren waren. Als ich zum letzten Haus kam, stand ich buchstäblich mit offenem Mund da. Es war markiert. Ich war gerade am Morgen dort gewesen und es war nichts Ungewöhnliches gewesen. Ich war der Einzige, der an diesem Tag auf dem Feld war. Es konnte nicht Jens oder einer der Arbeiter gewesen sein. Ich ging zum Haus und schaute hinein. Es war Nummer 48. Die schwanger wurde, weil ein dummer Ebert in Stimmung war und daher den Zaun runternahm. Sie hatte vor ein paar Nächten 12 gesunde Ferkel zur Welt gebracht. Ich konnte mich einfach nicht überwinden, es zu tun. »Es ist irgendein Streich«, sagte ich mir. »Ein paar Kinder machen uns Streiche, damit wir mehr Schweine freilassen müssen, als wir sollten, und 12 kleine Ferkel erfrieren lassen. Sie müssen sich während des Tages eingeschlichen haben. Es gibt keinen anderen Weg.« Ich füllte den Eimer und gab noch etwas Wasser in das Matschloch für später. Ich wusch die Markierung ab und ließ die Nummer unverändert. Dann machte ich mich auf den Heimweg. Als ich in meinem Sitz saß und mich gut fühlte, weil ich die glückliche Schweinefamilie vor einer Katastrophe gerettet hatte, fiel mir plötzlich etwas auf. Ich schaute in den Rückspiegel und sah etwas am Waldrand stehen, das mich direkt anstarrte. Es stach deutlich aus dem Weiß des Schnees hervor, der die Büsche umgab. Groß und haarig, wie ein Bär, aber schlanker und auf 2 Beinen stehend. Es muss sich an einen Baum gelehnt haben oder so. Ich bemerkte es kaum, bevor es sich umdrehte und in den Wald ging. Ich war verwirrt, da Bären in unserer Gegend nie verbreitet waren, vor allem nicht im Winter. In dieser Nacht hatte ich schreckliche Träume. Ich hörte ein Knurren und ein deutliches Kratzgeräusch, das direkt vor der Hütte kam. Ich wachte langsam auf, aber jedes Mal, wenn ich meine Augen öffnete und wieder bei Bewusstsein war, verstummte es. Am nächsten Morgen frühstückte ich mit den anderen Arbeitern. Jens hatte sich uns angeschlossen, wie er es oft tat, und wählte hin und wieder die Arbeiter über seine Frau. Wir redeten über alles Mögliche, von Frauen bis Sport, und lachten viel. »Hey Jens, ich wusste gar nicht, dass es Bären in diesen Wäldern gibt.« Ich lachte noch leicht über den vorherigen Witz, den Peter über einen Pobanten mit den einen Politiker gemacht hatte, den er verabscheute, als Jens kreideweiß wurde. »Was hast du gerade gesagt?« Alle wurden still. »Ich habe gestern einen Bären nahe am Wald gesehen. Es sah so aus, als wäre er hungrig.« Jetzt sahen mich alle an. Blicke voller Entsetzen und Besorgnis durchbohrten mich. Und ich schwöre, ich war noch nie so verwirrt in meinem Leben. Jens sprang plötzlich auf und rannte nach draußen. Ich schaute zu den anderen Arbeitern, aber sie saßen alle nur da und starrten mich an. Ich stand auf und rannte nach draußen. Jens stand vor meiner Hütte und starrte einfach. Ich ging auf ihn zu und gerade als ich ein Wort sagen wollte, sah ich etwas. Es war eine Art Schrift auf der Haustür. Es sah aus, als wäre es mit Kreide geschrieben. Den her, stand da. Dieses hier. Das ist mir passiert, als ich 19 war. Ich war damals sehr dumm und naiv. Ich hatte aber auch sehr viel Glück, weil meine beste Freundin bei mir war, die offensichtlich viel schlauer war. Ich hatte diesen Freund, der viel älter war. Ich schätze, er war so um die 35 oder 36. Aus irgendeinem Grund mochte er es, mit Teenagern und Menschen in ihren frühen 20ern abzuhängen. Ich habe ihn durch meine Freunde kennengelernt. Er war sehr beliebt. Viele meiner Freunde waren in Bands und wir gingen generell zusammen auf Konzerte und so weiter. Und dieser Typ war bekannt dafür, eine Menge über Punkrock, lokale Bands, Leute, die man als aufstrebender Musiker kennen sollte, alte Kultbands und deren Mitglieder zu wissen. Er hatte seine eigene Wohnung, was in meinem Land nicht viele Menschen in ihren 20ern haben, also war es sehr cool, bei ihm abzuhängen. Er war ein halbprofessioneller Sportler. Er hatte eine riesige Musiksammlung und immer viel Essen und Gras. Er mochte mich irgendwie, oder zumindest dachte ich das. Wir tauschten täglich flirty Nachrichten aus und es war großartig. Ich mochte ihn irgendwie auch, er war ein gut aussehender Typ. Aber immer wenn er anfing flirty zu werden oder was auch immer, fühlte ich mich irgendwie, als ob etwas nicht stimmte. Alles war in Ordnung, wenn wir nur schrieben, aber persönlich fühlte es sich einfach komisch an. Irgendwie passte er nicht zu mir. Ich wusste nicht warum. Ich konnte dieses Gefühl nicht auf etwas Bestimmtes an ihm festmachen. Ich war oft in seiner Wohnung mit meinen Freunden, aber ich blieb nie alleine. Oft ging ich dorthin und dachte, okay, jetzt wird's richtig lustig. Mit meinen Freundinnen, die auch schon aufgeregt waren, aber ich änderte meine Meinung, sobald er die Tür öffnete. Eines Tages besuchte mich meine beste Freundin. Sie lebt normalerweise in einem anderen Land und kommt eigentlich nicht aus meiner Stadt oder Gegend. Sie war nur ein paar Mal hier, um mich zu besuchen. Das wird später noch wichtig. Außerdem sind wir beide, was man klein nennen könnte. Sie wusste alles über diesen Typen und wie ich ihn irgendwie mochte, aber nicht sicher war, bla bla. Also gingen wir natürlich, sobald sie ankam, zu ihm. Wir waren alleine in seiner Wohnung und sie schienen sich gut zu verstehen. Also war ich ruhig und glücklich. Wir hatten etwas Pasta, die er gemacht hatte, und ich hatte Wein. Meine Freundin sagte, sie wollte nichts, was ein bisschen seltsam schien, aber ich fragte nicht nach dem Warum. Wir hatten einen schönen Nachmittag, als er plötzlich fragte, ob wir mit ihm zu einer Party gehen wollten. Er würde bald losfahren und wir könnten mit ihm gehen. Natürlich sagte ich klar, ohne zu fragen, wohin oder mit wem. Ich dachte, wir gehen irgendwo in die Stadt und ich werde dort sicher viele Leute treffen, die ich kenne. Ich war damals sehr beliebt und hatte viele Freunde in meiner mittelgroßen Heimatstadt. Keine Sorgen. Dann kamen zwei seiner Freunde, beide ungefähr in seinem Alter, um uns abzuholen. Aber sobald wir das Apartmentgebäude verließen, merkte ich, dass wir in die falsche Richtung fuhren, die Stadt hinter uns ließen. Erst dann fragte ich, wohin wir fuhren, und sie erklärten, dass ein weiterer Freund von ihnen einen Bauernhof weit draußen am Stadtrand hatte. Ich hatte eine vage Vorstellung, wo das war. Ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht nervös, da ich immer noch dachte, dass es sich um ein großes Treffen handelte und ich sicher viele Leute treffen würde, die ich kannte. Wir kamen an. Das Gebiet war riesig, mit vielen Gewächshäusern, einem Wohnwagen, in dem der Typ lebte, und einem alten Bauernhaus, das ziemlich weit entfernt war und in dem seine Eltern wohnten. In einigen der Gewächshäuser wuchs Gras zwischen den Tomaten. Das war der Lieferant, bei dem mein Freund immer sein Gras holte. Es waren nicht viele Leute da und fast ausschließlich Männer. Die anderen Mädchen waren viel älter als wir, Hippies und sehr zugedröhnt, die mit ihren Freunden abhingen. Wir waren definitiv die Jüngsten dort. Das begann mich ängstlich zu machen, aber die allgemeine Stimmung war gut und sehr entspannt. Die Jungs, die mit uns sprachen, waren trotz des offensichtlichen Altersunterschieds alle sehr nett. Keine dummen Anspielungen oder ähnliches. Also nahm ich das Bier, das mir mein Freund anbot, ohne viel nachzudenken. Meine Freundin bekam auch ein Getränk angeboten, wollte aber nichts. Wir saßen am Feuer und an diesem Punkt wurden die Dinge für mich verschwommen. Tatsächlich erinnere ich mich an nichts mehr von der Nacht. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich am nächsten Morgen sehr verkatert in meinem Bett lag. Nichts von der Nacht. Der Rest der Geschichte basiert also auf dem, was mir meine Freundin erzählt hat. Als ich mein Bier hatte, nur eins und ein bisschen Wein, den ich Stunden vorher getrunken hatte, viel weniger, als was mich normalerweise betrunken machen würde, begann ich mich wild zu verhalten. Sie benutzte das Wort schlampig. Ups. Offenbar begann ich den Typen, den ich kannte, heftig zu küssen. Direkt vor allen anderen, die am Feuer standen. Sie war ein wenig schockiert, dachte aber, dass ich es wollte. Dann setzte ich mich auf ihn, küsste ihn und ritt ihn fast sofort dort. Sein Freund kam herüber und fragte, ob er auch einen Kuss bekommen könnte. Und ich stimmte zu, küsste ihn auch. Da begann sie sich Sorgen zu machen, da ich mich sonst nie so verhalten hatte. Sie bemerkte, wie der Typ meinem Freund zuzwinkerte und sie sich mit ihren anderen Freunden gegenseitig anlächelten und zuzwinkerten. Währenddessen versuchte eine andere Person, meinen Freund ebenfalls etwas trinken zu lassen. Sie sagte, sie trinke keinen Alkohol, aber sie drängten darauf, dass sie dann Saft oder Wasser trinkt. Zum Glück tat sie das nicht. Dann fragte der Typ, den ich kannte, denjenigen, der auf dem Bauernhof wohnte, ob wir etwas Privatsphäre in einem der Gewächshäuser haben könnten, hob mich hoch und begann in diese Richtung zu gehen. In diesem Moment stand mein kleiner, mutiger Freund auf, protestierte, schrie, dass er mich in Ruhe lassen solle und sagte, dass wir zurückgehen. Einige andere Leute, nicht aus unserer Freundesgruppe, bemerkten, dass etwas im Gange war, also ließ der Typ mich los. Sie sagte, unser Taxi würde auf uns warten und wir gingen. Es war kein Taxi da, es war Mitternacht zu diesem Zeitpunkt und wir waren allein auf einer ländlichen Straße. Niemand folgte uns, also war es gut, aber sie hatte die ganze Zeit über große Angst. Sie zog mich hinter sich her, um das nächstgelegene Schild zu sehen und konnte den Namen des Ortes lesen, da sie keine Ahnung hatte, wo wir waren und zu viel Angst hatte, die Leute auf der Party zu fragen. Dann rief sie ein Taxi und wartete mit mir eine halbe Stunde, bis es ankam. Sie hatte keine Ahnung, wo die Adresse meiner Eltern war, also musste sie sich in meiner Stadt zurechtfinden. Aber sie tat es. Mein Haus liegt direkt an der Hauptstraße und hat ein markantes Wandgemälde auf einer Seite, also konnte sie es erkennen. Sie fand die Schlüssel in meiner Tasche und brachte mich sicher ins Bett. Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auf diesem Bauernhof vergewaltigt worden. Und ich schätze, es wäre nicht nur von diesem einen Typen gewesen. Sie sagte, sie sei aufmerksam gewesen wegen dem, was ich ihr über den Typen erzählt hatte, bevor sie überhaupt hierher kam. Der »Ich mag ihn, aber etwas stimmt nicht« Teil. Und deshalb hatte sie den ganzen Nachmittag und Abend nichts getrunken. Wow, sie ist die Beste. Und definitiv die Klügere von uns beiden. Seid bitte klüger als ich damals. Geht niemals mit Leuten, die ihr kaum kennt und denen ihr nicht vertraut, allein irgendwo hin. Lasst immer jemanden zu Hause wissen, wo ihr hingeht. Schickt GPS-Koordinaten, wenn ihr euch in einer ähnlichen Situation wiederfindet. Das gab es damals noch nicht. Trinkt keinen Alkohol oder konsumiert nichts, das euch jemand anderes gibt. Es sei denn, ihr kennt diese Person sehr gut. Und am wichtigsten, habt keine Angst, eure Eltern um Hilfe zu rufen. Sie tat das nicht, obwohl sie es eigentlich hätte tun sollen. Hört auf euer Bauchgefühl. Meins sagte mir die ganze Zeit, dass mit diesem Typen etwas nicht stimmte. Ich hörte einfach nicht hin, erwartete nicht, dass es so schlimm war. Ich dachte ehrlich, ich wäre nur wegen des Altersunterschieds unwohl. Ich war nie der Typ, der gezielt nach älteren Männern suchte. Er zwang mich nie zu etwas, als wir bei ihm waren. Machte keine anstößigen Kommentare, nichts. Er schien sehr erwachsen und rücksichtsvoll im Vergleich zu den Freunden in meinem Alter.